Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Heute spreche ich mit einer Gästin, über die ich mich ganz besonders freue. Wir kennen uns nämlich seit vielen Jahren, sind uns zunächst beruflich begegnet und inzwischen auch privat verbunden und Freundin, das möchte ich gleich zu Beginn transparent machen. Sie ist eine der starken Stimmen in Deutschland zum Thema Ableismus. Sie ist Schauspielerin, Moderatorin und Performerin. Und mit ihr spreche ich heute unter anderem über die Herausforderungen behinderter Menschen in der deutschen Film-, Theater- und Fernsehbranche. Hallo, liebe Kypra Sekin. Hallo.
Hallo, Ninia.
Was hast du gemacht, kurz bevor wir uns jetzt hier online zur Aufnahme getroffen haben?
Oh, ich hatte ein Pflegeberatungsgespräch. Dieses Gespräch bekommt man einmal im halben Jahr und dieses Gespräch ist auch verpflichtend, wenn du deinen Pflegegrad beibehalten möchtest. Genau, das ist heute erfolgt.
Das heißt, du musst quasi beweisen, dass du immer noch berechtigt bist für diesen Pflegegrad und nicht Wunderheilung erfahren hast oder so.
Ja, das war früher so. Ja. Seit ein paar Jährchen ist das ein bisschen anders. Man bekommt diese Pflegeberatungstermine, wo ein unabhängiger Pflegedienst dich quasi zu deiner Pflege berät.
Ah, okay.
Und sicherstellt, dass du noch gut versorgt bist.
Mhm.
Genau.
Ganz zu Beginn wollen wir dich natürlich erstmal ein bisschen vorstellen. Und da habe ich mir gedacht, wir machen das so, dass ich dich frage, wie würdest du dich auf einer Party jemandem vorstellen, den oder die du gar nicht kennst? Mhm. Und danach beantworte ich, wie ich dich vorstellen würde auf einer Party, wenn ich mit dir angeben wollen würde, was ich gerne tue. Also wie würdest du dich vorstellen, wenn du jemanden triffst, der oder die gar nicht weiß, was du so machst?
Oh mein Gott. Ja, ich sag, glaube ich, meistens, dass ich Schauspielerin bin, damit es nicht so, also mir ist dann klar, dass nicht der volle Umfang meiner Selbstständigkeit damit beschrieben ist, aber so für den Einstieg bin ich immer so, okay, reicht.
Ja, ist genug, mehr muss die Person gar nicht wissen.
Ja, genau.
Ja, ja.
Weil ich auch immer finde, dass dann so komische Bilder im Kopf entstehen.
Wenn man schon zu viel erzählt.
Ja, ja. Okay. Beziehungsweise wenn ich so aufzähle, ich bin Performerin, ich bin Moderatorin, ich bin Schauspielerin, dann habe ich immer das Gefühl, dass auch, ja genau, die, so komische Bilder entstehen oder Erwartungshaltungen entstehen, ja.
Ja, ich tatsächlich kürze das auch immer ab. Ich sage immer, ich mache alles, was mit Worten zu tun hat.
Mm.
Können die Leute sich aber meistens auch nicht so richtig vorstellen.
Ja.
Und da muss ich es doch irgendwie erklären.
Ja.
Aber wären wir zusammen auf einer Party und ich müsste dich vorstellen, dann würde ich vielleicht sowas sagen wie, das ist meine Freundin Kypra. Sie wurde erst kürzlich völlig zu Recht mit dem Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie starker Auftritt ausgezeichnet. Konkret ging es da um die Folge Millionen Gründe der ZDF-Krimiserie Die Chefin. Außerdem sind ihre Auftritte in der ZDF-Kabarettshow Die Anstalt in Erinnerung, wo es zum Beispiel in einem Format um den ernüchternden Status quo der Inklusion in deutschen Schulen ging. Und sie weist unermüdlich durch Reels und Posts auf Instagram auf Ableismus und diskriminierende Gesetze oder Verhaltensweisen hin. Das wäre so das, was ich sagen würde, weil du in meinen Augen und in meiner Wahrnehmung ein Mensch bist, der sehr selbstbewusst und klug und super vernetzt ist und in vielen Bereichen eben oft eine der Ersten oder auch die Erste ist, die Türen öffnet und Wege ebnet. So, und dann wüssten die Leute vielleicht, was du so ein bisschen, was du machst.
Wow, ich fühle mich total, ich bin berührt. Danke.
Und würden denken, ich möchte auch mit Kypra befreundet sein. Genau. So, also Wir gehen mal ein bisschen rein und schauen mal, wie du vielleicht als Mensch genau an diese Stelle gekommen bist, wo du jetzt in deinem Leben bist, in diesem Moment, wo wir uns in diesem Podcast unterhalten. Ich habe es gerade schon gesagt, ein Meilenstein ist gerade deine Auszeichnung mit dem Deutschen Schauspielpreis. Mhm. Und bevor wir über Projekte und vielleicht auch entscheidende Szenen deines Bühnenlebens reden, würde ich gern zurückschauen und gucken, wie das alles angefangen hat. Gibt es in deinem Leben, es ist ja meist so ein bisschen romantisierend, so eine Erzählung davon, dass du schon als kleines Kind geschauspielert hast und in verschiedene Rollen geschlüpft bist? Ich war zum Beispiel, ich habe immer eigene Radiosendungen produziert in meinem Kinderzimmer auf Kassette und dann manchmal auch so die Oscars moderiert oder sowas. War das bei dir auch so?
Bei mir war das tatsächlich auch so. Also wir hatten an der Schule ein Radio, das hieß Radio Rollipop. Tatsache. Ich war auf einer Förderschule und damals hatten wir dieses Radio und wir haben, ich glaube, einmal im Monat eine CD rausgebracht mit selbstgeschriebenen Texten, Interviews, Charts zum Beispiel auch. Genau, so habe ich eigentlich das Moderieren angefangen tatsächlich. Und mit dem Schauspiel habe ich auf der Bühne in der Aula in der Schule angefangen, in der Theater AG.
Ja, das ist sehr ähnlich wie bei mir. Also es gab auch halt die Theater AG ab der siebten Klasse, auch Schulradio fünfte, sechste. Mhm. Und dann kam irgendwann die Kunstlehrerin zu mir im Gymnasium und meinte, ja, wir machen doch jedes Jahr Schulball, wir brauchen da jemanden, der moderiert. Mhm. Das kannst du, glaube ich. Und so ging das los. Das ist verrückt. Mega. Irgendwie, was dann so am Ende des Lebens, wollte ich gerade sagen, was dann so am Ende der Schulzeit, bei rausgekommen ist. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was deine Faszination am Darstellen geweckt hat? Also wenn du sagst, du warst auch in der Theater AG, gab es da viel Raum, auch sich zu entfalten und auszuprobieren?
Ja, total. Mich hat, glaube ich, als erstes fasziniert Sichtbarkeit. Also ich stelle mich auf eine Bühne und erzähle eine Geschichte innerhalb einer Rolle zum Beispiel und man hört mir zu, ich werde gesehen und am Ende applaudiert mir jemand. Das hat mich sofort fasziniert. Und ich glaube, das hat sich auch bis heute durchgezogen. Also auch im jetzigen Leben, in meinem Beruf. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich diesen Beruf ausübe, weil ich die Sichtbarkeit genieße und es genieße, Geschichten zu erzählen.
Hattest du da auch so Support von deiner Familie? Sind die dann auch zu den Aufführungen der Theater AG gekommen?
Ja, tatsächlich. Nicht zu allen, aber wenn sie konnten, sind sie gekommen. Und die waren immer sehr stolz. Also es waren die peinlichen Eltern, die nach der Vorstellung gekommen sind ins Backstage und gesagt haben, Mäuschen, du warst so toll. Und das willst du natürlich in der 8. Klasse, 9. Klasse nicht mehr hören. Genau. Aber ja, die waren damals sehr stolz, ja. Wie war das bei dir? Hattest du auch solche Eltern?
Ja, also die waren natürlich auch immer da, also zumindest jedes Jahr bei einer Aufführung ist ja dann auch am Ende immer das Gleiche. Mhm. Und einmal musste ich, das war schon im Abi-Jahrgang, da musste ich singen auf der Bühne. Mhm. Und da hat meine Mutter dann danach zu mir gesagt, naja, also mit dem Mikrofon hat sich das ja schon ganz gut angehört. Und das war so das allergrößte Lob, was ich bekommen konnte. Oh. Also, ja.
War sie da sehr sparsam?
Sie war da sehr sparsam, aber sie haben mir trotzdem vermittelt, dass sie das ganz toll finden und sehr stolz darauf waren. Und jetzt ja sowieso, also ist ja klar.
Cool.
Du hast in einem Interview beim Kölner Treff gesagt, dass du früh gelernt hast, für deine Träume und Ziele dreimal härter kämpfen zu müssen und dass es ein hartes Training ist, an sich selbst zu glauben und für sich einzustehen. Wie war das beim Schauspiel? Welche Erfahrungen hast du als behinderte Person, die auf die Bühne möchte, am Beginn deines Traums gemacht?
Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Also angefangen habe ich ja in einem Performance-Kollektiv, wo ich zum Glück nicht die einzige behinderte Person war. Ich habe mich total durch meine Mitperformerin empowered gefühlt Und so als Kollektiv bist du sowieso geschützter als einzelne Künstlerin, wenn du irgendwo auftauchst, weil du ja in einer Gruppe bist und dich sowieso schon zugehörig fühlst und gewisse Aufgaben waren schon verteilt, wo ich nicht alleine für mich kämpfen musste oder mich irgendwie durchsetzen musste, irgendwas verhandeln musste oder so, weil das alles schon passiert war. Und als ich dann weiter als Solokünstlerin weitergemacht habe, habe ich eigentlich bisher nur positive Erfahrungen gemacht im Theater, weil ich immer das Glück hatte, muss man sagen, dass sehr viel auf meine Barrierefreiheitsanforderungen eingegangen wurde, mich irgendwie auch immer nach meiner Meinung gefragt. Ich wurde immer nach meiner Meinung gefragt, ob ich mit Texten zum Beispiel einverstanden bin oder mit mir wurde immer viel kommuniziert. Und ich war damals total happy darüber, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, ich habe so viel Arbeit gehabt immer. Also klar wollten diese Leute mit mir zusammenarbeiten, aber ich musste dann halt neben dem Spielen musste ich irgendwie mit der Technik kommunizieren, wie hoch die Rampe sein darf, wie steil die Rampe sein darf, welcher Aufzug funktionieren muss. Ich hatte von zu Hause aus viel längere Zugfahrten, weil Aufzüge kaputt waren und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch Sensitivity Reading gemacht. Und ja. Heute sage ich, das ist nicht mein Job, das alles. Heutzutage hat man einen Access Rider, den schickt man einmal mit der E-Mail mit. Und für alles andere, das ist nicht mein Job. Mein Job ist es nur zu spielen.
Access Rider, für die Leute, die nicht wissen, was das ist.
Access Rider ist sowas wie ein Technical Rider. Technikleute werden das kennen, was man halt für eine Show alles braucht, an technischen Maßnahmen. Das hat man adaptiert für behinderte KünstlerInnen. Das kommt tatsächlich auch von behinderten KünstlerInnen. Das ist eine Auflistung an Dingen für deinen Barrierefreiheitsbedarf. Genau. Da kann drinstehen, dass du einen stufenfreien Zugang brauchst. Da kann aber auch drinstehen, wie hoch das Waschbecken in deinem Hotel sein muss. Alles Mögliche. Also nicht nur das, was du dann auf deinem Arbeitsplatz brauchst, sondern auch drumherum. Wie zum Beispiel im Hotel oder am Hotelbuffet oder dass du Assistenzen brauchst und so weiter und so fort.
Ja,
genau.
Und du hast ja dann vor ein paar Jahren deine Tanzausbildung angefangen, ne? Mhm. War das so die erste richtig professionelle Ebene von Darstellung?
Mhm. Ja.
Wie war das?
Ja, genau. Ich habe mit dem MADE-Programm angefangen und das war das die erste Weiterbildung für behinderte KünstlerInnen im Bereich Tanz. Und ich hatte ja vorher keine Schauspielausbildung gemacht, weil ich nicht die Möglichkeit dazu hatte. Und deswegen war diese Ausbildung oder Weiterbildung in diesem Tanzbereich die erste, die ich genießen durfte. Und das war so, dass eine Gruppe von Nichtbehinderten und Behinderten, Professionellen oder Laien zusammengekommen ist. Und wir hatten mehrere Blöcke im Jahr, 10 Tage. Und in diesen 10 Tagen hatten wir 2 bis 3 ChoreografInnen, die mit uns gearbeitet haben. Und nach 3 Jahren hätte ich dann den Abschluss bekommen können. Ich hatte allerdings nur 1,5 Jahre Zeit dafür, weil mich mein Berufsleben zu sehr eingenommen hat und ich mir das leider nicht mehr weiter leisten konnte, zeittechnisch.
Auf der anderen Seite ja auch ein schönes Gefühl, wenn man so viele Angebote hat und so viel so gefragt ist, dass man dann sagt, okay, ich muss da irgendwie was downgraden, ne?
Ja, ja, ich war einerseits total dankbar darüber, natürlich. Andererseits war ich wirklich auch sehr traurig darüber, weil ich diesem inneren Impuls und dieser Richtung irgendwie nicht mehr so gerecht werden konnte und das irgendwie so abbrechen musste. Mittlerweile habe ich auch gelernt, damit umzugehen und zu sagen, ich brauche keine professionelle Ausbildung, abgeschlossene professionelle Ausbildung, um mich Tänzerin zu nennen. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal so eine Haltungsfrage, die wir gesamtgesellschaftlich auch nochmal betrachten sollten. Wer hat Zugang zu Kunst oder zu Kunstform?
Wer darf sich wie bezeichnen, mit welchen Ausbildungswegen?
Genau,
ne?
Ja. Genau, genau. Ja.
Gut, dann kommen wir mal zu unserem ersten Spiel, bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen.
Mhm.
Und dieses Spiel heißt Alles auf Zeit. Das heißt, ich stelle dir ganz viele Fragen in 90 Sekunden und du beantwortest diese Fragen aus dem Bauch heraus, ohne lange zu überlegen. Es geht,
okay.
Es geht hier um deine Intuition.
Okay. Okay.
Gut, dann legen wir mal los.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
In welche Rolle würdest du gern mal schlüpfen?
Ui, früher habe ich immer gesagt, ich möchte in Machtpositionen schlüpfen. Heute möchte ich Main Character sein.
Ich muss ganz kurz abspeichern. Ich muss da nachher noch was zu sagen. Dein Lieblingswort aus einer Fremdsprache?
Ich sag's auf Türkisch jetzt mal. Oh mein Gott, warte, es gibt so viele schöne. Ach du Scheiße. Lach mal schon.
Ich finde nicht, dass das die schwierigste Frage wird. Dein persönliches Unwort des Jahres.
Unwort? Universum.
An was denkst du beim Einschlafen?
Entweder über das, wie der Tag abgelaufen ist oder was mir morgen bevorsteht.
Wer ermittelt mit dir im Tatort?
Sayo Alvarez.
Ah, oh ja. Wenn morgen die Welt untergeht, dann?
Oh Gott, dann werde ich all mein Erspartes auf den Kopf hauen, es mit anderen Leuten teilen und mir was Gutes tun.
Was war das Letzte, was du Schönes geschenkt bekommen hast?
Was habe ich geschenkt bekommen? Oh, mir fällt sofort mein Zuggerät ein. Das habe ich nicht für meinen letzten Geburtstag, sondern davor bekommen von all meinen FreundInnen.
Cool.
Und meiner Partnerin.
Als du gesagt hast, du würdest gerne in Machtpositionen schlüpfen,
ja,
fiel mir so ein Ausschnitt ein aus einer Fernsehsendung. Das habe ich letztens als kurzes Video, als Reel gesehen.
Ja.
Da fragt eine Moderatorin die Gästin, how are you? Und dann antwortet sie, I am successful, how are you?
Wow.
Das ist die beste Antwort aller Zeiten.
Geil.
Also das merken
wir
uns jetzt
auf jeden
beide.
Fall.
Ja.
Also setze erstmal mit so einem Standing.
Genau. Also wir haben ja gerade über den Start deiner Tanzausbildung gesprochen und so ein bisschen so Schulzeit und wie das alles so losging. Wie hast du das alles noch in Erinnerung? Gibt es da irgendwas, was du für die Zeit heute besonders gelernt hast und wo du immer wieder dran denken musst?
Ja, das ist irgendwie ein Thema, was mich auch heute noch beschäftigt oder begleitet. Und das ist, dass ich früher immer so, so sehr nicht behinderten Menschen gefallen wollte, um dabei sein zu können, um mich zugehörig zu fühlen. Und das war extrem in der Zeit. Gerade so nach der Schule. Ich war ja auf einer Förderschule, wie ich vorhin schon gesagt habe, nach der Schule. Ich bin ja auch nicht sofort in die künstlerische Schiene eingestiegen, sondern musste erst meine kaufmännische Ausbildung machen, weil das allen behinderten Menschen geraten wird von der Agentur für Arbeit. Genau, und ja, ich glaube wirklich, dass das so das Hauptding war für mich. Pass dich an, sei so nicht behindert wie möglich, damit du irgendwie akzeptiert wirst. Mhm.
Und heute, wie entscheidest du über Rollenangebote? Gibt es da Kriterien, die wichtig für dich sind?
Ja, absolut. Zunächst einmal, ich muss natürlich abwägen, kann ich die Rolle gerade absagen oder nicht? Also vom finanziellen her gesehen. Aber wenn ich irgendwie gut aufgestellt bin, dann gibt es auf jeden Fall Kriterien, und das ist, dass die Rolle nicht Ableismus reproduziert, dass die Rolle autonom ist und nicht irgendwie besondere, bestimmte Narrative widerspiegelt. Ja, ich glaube, ich würde keine Rolle mehr annehmen, wenn es mein Konto mir erlaubt, die nicht auf Augenhöhe mit anderen ist und ja, komplett klischeehaft dargestellt wird und erzählt wird.
Du hast mal gesagt, dass die Teilnahme am CSD oder dem Dyke March in Köln für dich heute ein politischer Akt ist, wohingegen es dir früher eher noch so um Party ging. Inwiefern ist die Bühne oder auch das Fernsehen auch ein politischer Ort für dich? Du hast ja gerade auch schon gesagt, ne, Rollen, die Ableismus reproduzieren, die kommen auf keinen Fall in Frage. So.
Absolut. Also für mich ist es sogar politisch, wenn ich in einen Raum reinfahre, als behinderte, queere, migrantische Frau, dort überhaupt zu existieren, ist für mich politisch. Und umso mehr natürlich dann auf der Bühne oder vor der Kamera, wo ich eine ganz andere Reichweite habe. Und ja, es ist absolut politisch für mich. Es ist nicht nur irgendwie, das ist meine Leidenschaft und ich lebe meinen Traum gerade, sondern es ist immer dabei, was hat das für Konsequenzen behindertenpolitisch oder ja. Anderweitig.
Empfindest du das manchmal auch als anstrengend, dass es immer, also dass dieses Narrativ immer dabei ist, weil das kenne ich ja auch.
Boah, es ist so anstrengend. Es ist so unglaublich anstrengend. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja.
Aber nicht einfach mal sein zu können und irgendwie seine Existenz immer irgendwie, auch wenn nicht direkt, aber so unterbewusst, so recht zu fertigen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss, dass ich mich beweisen muss, damit mir irgendwie Leute zuhören.
Ja, ich habe das mal in einem Text so beschrieben, dass ich fühle, als würde ich jeden Tag Anwältin in eigener Sache sein. Das ist ja
Voll. Genau
das, ne? Und dass ich das aber auch nicht abstellen kann. Also ich kann halt nicht aufstehen und sagen, heute gehe ich mal in der Masse unter. Heute habe ich gar keinen Bock. Heute bin ich unpolitisch, wenn ich irgendwo reinkomme. Das ist halt nicht so.
Ne? Nee, das geht das nicht. Den Schalter müssen
auch
wir noch.
Erschöpfend. Ja.
Total erschöpfend, auf jeden Fall. Ich rede auch in meiner Psychotherapie ganz oft darüber.
Ja.
So, das ist voll oft Thema.
Du hast, du machst ja auch ganz viel auf Instagram und unter anderem hast du zuletzt den Sender Sat.1 aufgefordert, freie Sendezeit behinderten AktivistInnen und KünstlerInnen zu schenken. Mhm. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, wie es dazu kam?
Ja, dazu kam es, weil Luke Mockridge wieder einmal total problematische Dinge von sich gegeben hat. Und zwar in einem Podcast von zwei Typen, deren Namen ich schon wieder vergessen habe.
Besser auf ist jeden es nicht Fall, auch.
Ja. Auf jeden Fall haben die da wirklich so einen Trash von sich gegeben. Und eine kurze Zeit später wurde veröffentlicht, dass Luke Mockridge mit seiner Show auf Sat.1 laufen sollte. Dagegen haben sich viele Behindertenaktivistinnen auf Social Media aufgeregt und sich dagegen gestellt, Petitionen gestartet. Bis Sat.1 dann so unter Druck gewesen ist, dass der Luke nicht mehr dort stattfinden wird. Und ich dachte mir, gut, da ist auch ein Sendeplatz frei geworden. Das kann man doch jetzt so gut nutzen und irgendwie eine Talkshow mit Ninja dahinsetzen oder, weiß ich nicht, irgendeine Spieleshow, Quizshow, Kochsendung von Sayoa könnte da auch laufen.
Oder eine Late Night mit Kybra.
Oder eine Late Night mit Kybra, genau. Ja, ich habe leider bis jetzt nichts gehört von Sat.1.
Wenn du sagst, du sprichst, also ich weiß ja, dass auch Arbeit auf Instagram wirklich teilweise ermüdend und erschöpfend ist. Und wenn du sagst, du sprichst da auch viel in deiner Therapie drüber und du hast auch mal in einem Interview mit Bettina Böttinger zum Thema Mehrfachdiskriminierung gesagt, dass das Potenzial für Depressionen sehr, sehr hoch ist. Hast du da Werkzeuge, dich davor zu schützen oder dich in irgendwie aufzufangen?
Ja, definitiv. Nicht viele, aber manche. Und zwar ist das so, mich viel mit Menschen zu umgeben, denen es vielleicht ähnlich geht wie mir, wo ich mich in diesen Räumen vielleicht ein bisschen sicherer fühle, nicht mit ganzer Rüstung aufkreuzen muss, falls irgendeine Diskriminierungsform aufploppt. Genau, das ist, glaube ich, so eins meiner Haupttools. Aber auch in meiner künstlerischen Arbeit irgendwie versuchen, das aufzuarbeiten und es so gut es geht für mich zu nutzen. Um auch so diese Frust und Wut, die in diesen ganzen Jahren entsteht, irgendwie zu kanalisieren und zu etwas zu entwickeln, was mir im Endeffekt nicht noch mehr schadet, sondern vielleicht mich sogar empowert. Hast Gibt du da auch... Darf ich dir Fragen zurückstellen?
Ja, du darfst, du, ja.
Hast du auch solche Tools? Und wenn ja, welche?
Ja, ganz. Also ich habe sehr gut gelernt, inzwischen andere Leute für mich mit einzubinden, Nein zu sagen zu Sachen, wenn mir Dinge zu viel werden. Das ist oft dann so, ne, dass ich irgendwie zu viel habe. Und ich habe ein sehr gutes Netz hier zu Hause an Familie und FreundInnen, die mich da gut auffangen können.
Ja.
Und tatsächlich ist auch das Schreiben, auch wenn ich nicht mehr viel öffentlich mache, diese paar Kolumnen, immer noch so ein Tunnel, um Dinge loszuwerden und abzulegen.
Ja.
Und dann sind sie erstmal aus dem Kopf raus, so, ne? Aber ich glaube, ganz geschützt ist man nie. Also
nee, das glaube ich auch nicht.
Ja, aber gerade auch der Austausch mit Leuten wie dir oder anderen Menschen, die wir beide kennen, hilft da, glaube ich, auch viel allein zu hören, dass man verstanden wird. Also, ne, wenn du sagst, es ist ein politischer Akt, wenn ich irgendwo reinkomme, dann denke ich, ja, das checkt mein Mann vielleicht nicht, so sehr er, solange er mit mir zusammen ist oder mich liebt oder whatever, das hat er nie erlebt als weißer, normal großer Cis-Mann, wenn er irgendwo reinkommt. Voll. Das ist kein politischer Akt für ihn, irgendwo reinzukommen. Ne? Genau.
Nee, voll.
Ja, auf jeden Fall.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Gibt es Unterschiede in Sachen Diversität zwischen Film- und Theaterbranche?
Ich würde sagen, ja. Also
inwiefern?
Vor allem Unterschiede, wenn es um die freie Theaterszene geht und Fernsehen geht. Da gibt es größere Unterschiede. Ich habe das Gefühl, dass da spreche ich tatsächlich aus meiner persönlichen Empfindung heraus jetzt, weil ich nicht deutschlandweit in der freien Szene unterwegs bin, sondern so eher NRW. Berlin auch manchmal. Naja, auf jeden Fall habe ich da das Gefühl, dass da viel mehr drauf Wert gelegt wird, dass es marginalisierten Gruppen so gut geht, dass sie gut arbeiten können. Zumindest war das bisher immer mein Glück, so eine Erfahrung machen zu dürfen. Es ist immer noch so, dass weiße, hetero, nicht behinderte Leute diese Räume dominieren. Das ist definitiv noch so. Aber ich merke immer mehr, wie sich angestrengt wird, dass diese Räume sich mehr durchmischen. Ja. Wir haben zum Beispiel auch Workshops oder Weiterbildungen für KünstlerInnen oder für Kollektive oder für Theaterhäuser, die sich mit Barrierefreiheit auseinandersetzen, was in der Filmbranche null stattfindet. Mhm. Wir haben auch Workshops, die sich zum Beispiel mit oh Gott, wie heißt das denn jetzt? Mir fällt der Begriff nicht ein. Aber ich habe da zum Beispiel in der freien Szene auch eine Kollegin, die Sophia Neises, die eine ganz neue Sparte in Deutschland eröffnet hat. Und zwar, dass sie Dramaturgie macht, aber Dramaturgie für blindes Publikum. Mhm. Als Tänzerin und Performerin. Und sie wurde zum Beispiel auch letztes Jahr für den Tanzpreis, mit dem Tanzpreis ausgezeichnet als Newcomerin, glaube ich. Und das sind alles so Tools und Formen, mit denen sich Fernsehen und die Filmbranche noch nicht mit beschäftigen. Also, dass sie auch auf künstlerischer Ebene neue Formen finden, wie im Theater. Wobei das sich bestimmt noch mal ganz anders gestalten würde, ne? Also ich glaube, in einem Theaterraum ist es hat man, glaube ich, einen größeren Raum für diese Entwicklung als in der Filmbranche, wo auf jeden Cent geachtet wird, wo die Produktionen mit ultra wenig Geld sowieso auskommen müssen. Aber ich denke mir auch immer so, hey, ihr habt auch die Kohle, die Main Character mit irgendwelchen krass berühmten Leuten zu besetzen, die was weiß ich wie viel Geld kosten. Wieso könnt ihr euer Geld dann nicht in eine Rampe stecken oder in eine DGS-Dolmetscherin? Ja. So. Ja, aber ja, mein Eindruck ist schon, dass im Theaterbereich ist viel flexibler und viel mehr, dass es da viel mehr Interesse für gibt.
Wie erkennst du, ob du als Token, also so als Aushängeschild, Aushängeschild ist auch schön, Aushängeschild benutzt wirst in Produktionen, so die Leute sagen, ja, wieso, was ist denn? Haken dran, wir tun was für Inklusion und Diversität. Mhm. Wie erkennst du das und wie gehst du damit um?
Ich erkenne das sofort, wenn ich weiß, ich bin die einzige behinderte Person mit einer sichtbaren Behinderung.
Ja.
Am Set. Daran erkenne ich das sofort. Und auch so für Dinge, die ich moderiere, Veranstaltungen, die ich moderiere. Wenn ich ein Panel moderiere mit 3 nicht behinderten Menschen. Ich bin als Moderation dann behindert und es geht aber um das Thema Inklusion.
Ja.
Dann weiß ich, ich bin das Token. ja. meistens ist das so offensichtlich eigentlich. Also bei mir ist das ja auch wirklich nicht nur die Behinderung, sondern auch das Offensichtliche ist bei mir auch, dass ich migrantisch bin.
Ja.
Queer ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber das Migrantische schon. Und wenn ich dann auf komplett weißen Panels die ganze Zeit sitze und es wird auch trotzdem über Inklusion gesprochen und ich bin dann die einzige Person mit Behinderung, die einzige migrantische Person, es ist manchmal so absurd.
Ist doch praktisch für die Veranstaltung. Natürlich, du bringst alles in einer Person
mit. Ich bringe alles mit, ja, genau.
Ja. Und sprichst du das an?
Ja. Vorher spreche ich das immer an. Ich versuche immer irgendwie einen Denkanstoß zu geben. Frage auch so, hey, ich kenne die und die Person, die würde voll gut in dieses Panel passen. Habt ihr die schon angefragt? Oder hey, ich kenne total gute Sensitivity Reader, die das Drehbuch sich nochmal angucken könnten. Ja, meistens verläuft sich das im Sande. Und ja, aber mehr kann ich dann an der Stelle auch nicht machen, weil es ganz oft um die Frage geht, kann ich mir das leisten, diesen Job jetzt abzusagen oder nicht? So. Ja.
Stell dir vor, eine behinderte Person würde eine Hauptrolle in einer Serie oder einem Film spielen, geschrieben von behinderten AutorInnen. Was könnte das ändern? Diese Frage hast du kürzlich in einem Insta-Beitrag gestellt. Ja. Und jetzt frage ich dich, was könnte das ändern?
Oh, das könnte so viel verändern. Oh, aber trotzdem müssen das die richtigen Personen dafür sein, damit es was ändert, weil es gibt genug behinderte Menschen, die zum Beispiel auch internalisierten Ableismus in sich tragen, mich eingeschlossen. Das ist immer ein Prozess, woran wir arbeiten müssen. Aber wenn die AutorIn selbst reflektiert wäre über diese Diskriminierungsform und aufgeklärt wäre, dann hätte sie die Chance, diese Rolle authentisch zu erzählen. Erstens, weil die behinderten Rollen werden ja, ich würde sagen, zu 20% authentisch erzählt. Alles andere ist eher das, was sich nicht behinderte Menschen vorstellen, wie behinderte Menschen leben, ihr Leben leben. Also wir hätten authentische Erzählungen von behinderten Leben. Und wir hätten die Möglichkeit, andere Betroffene zu empowern. Wenn ich jetzt eine Serie sehen würde, die so gut erzählt werden würde, würde ich empowert werden, zum Beispiel mehr in die Kunstszene einzutauchen oder irgendwo studieren zu gehen. Also all das, was uns erzählt wird, das kannst du nicht, weil die Barrieren sind zu groß. Würde ich mich vielleicht mehr trauen anzugehen. Ich würde mich repräsentiert fühlen und mit einer anderen Selbstverständlichkeit durch diese Welt rollen, als ich es jetzt tue. Und nicht behinderte Menschen hätten mal ein Bild davon, auch wenn sie keine behinderten Menschen in ihrem privaten Umfeld hätten mal ein Bild davon, wie ein behindertes Leben aussehen kann. Wir sind ja keine homogene Gruppe, aber sie hätten mal ein realistischeres Bild und vielleicht auch weniger Vorurteile. Ich weiß es nicht. Was glaubst du, was das ändern könnte?
Ja, also genau das Gleiche, ne? Ich würde mich freuen, wenn vor allem, also was es vielleicht ändern könnte, ist dieser Blick, dass behinderte Menschen oder behinderte DarstellerInnen, ErzählerInnen immer nur über Behinderung erzählen können. Ich würde mir wünschen, es wäre, oder wenn ich selber schreiben könnte, wäre ein Format, wo es eben auch, aber nicht nur, so wie das Leben nun auch einfach ist, um die Behinderung gehen würde. Ja. So. Und nicht so nur so dieses, wir machen jetzt eine Serie und da müssen wir aber auch ganz doll den Fokus darauf setzen, dass die alle trotz ihrer Behinderung richtig cool sind und Geld verdienen. Das glaube ich, wäre ein Punkt, den ich mir wünschen würde, der verändert werden würde. Fällt dir ein gutes Beispiel ein, vielleicht auch aus einer internationalen Produktion oder so, wo du sagst, es kommt da schon ran?
Ja, 1,20 Meter. Das ist eine Erzählung über eine Jugendliche, glaube ich, die so in ihrem Datingleben steckt oder Schulalltag und Familie und ja, ihr Leben einfach erzählt, so was für Struggles sie gerade durchmacht, und das betrifft alle Bereiche des Lebens und wie du sagst, nicht nur ihre Behinderung, die Behinderung ist immer dabei und natürlich hat das dann Einfluss auf alle Bereiche, aber ja, es ist eins meiner absoluten Lieblingsproduktionen, definitiv. 1,20 Meter.
Kenne ich noch gar nicht, gucke ich mir direkt an.
Unbedingt.
Du hast ja vorhin selber...
Ninja,
ja.
Du schreibst doch.
Ja.
Wieso schreibst du denn mal nicht eine Serie für uns? Ja.
Gute Frage.
willst du das nicht mal angehen? Ja, hättest du da nicht Lust drauf?
Ja, ich hätte schon voll Bock drauf. Ich glaube, ich habe viel so dieses Imposter-Ding so, dass ich bis jetzt halt noch kein Drehbuch geschrieben habe und sowas. Mhm. Muss ja vielleicht auch nicht direkt ein Drehbuch sein. Es reicht ja, wenn man vielleicht mit einer Erzählung oder mit einer Idee anfängt.
Ja.
Ja, ja, ja.
Go for it.
Okay, dann ist das jetzt hier festgeschrieben in diesem Podcast.
Ja, bitte. Wir halten das jetzt fest. Den,
genau. Fernsehpreis oder so für gewinnen, dann wissen wir, hier hat es angefangen.
Ja.
Du hast ja vorhin auch schon gesagt, du hättest eigentlich auch gerne Schauspiel, oder du hast eben keine Schauspielausbildung gemacht, weil die Ressourcen und Möglichkeiten dafür nicht da waren. Hast du einen Überblick, ob sich das inzwischen geändert hat? Sind wir da als Gesellschaft ein bisschen weitergekommen? Gibt es mehr Möglichkeiten für behinderte Menschen, eine Ausbildung im Schauspiel zu machen?
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nie versucht habe, beziehungsweise keine Kapazitäten bisher hatte, das mal so richtig zu überprüfen. Aber was ich merke, ist, dass es immer mehr Projekte gibt, in denen sich behinderte Menschen irgendwie weiterbilden können. Allerdings sind diese Projekte meist von nicht behinderten Menschen geführt, geleitet, was einen enormen Einfluss hat, aber ich bin mir sicher, dass diese Leute gar nicht genug reflektieren, damit denen das bewusst ist. So, ich glaube, wie in vielen Bereichen denken sich nicht Behinderte, ach komm, wir tun mal was Gutes.
Ja, ich wollte gerade sagen, so Wohlfahrt. Ja,
ja, genau. Und die versuchen schon irgendwie davon wegzukommen, so von diesem Wohlfahrtsgedanken. Und fordern das schon auch mehr so rechtlich ein und so, das schon. Aber trotzdem ist das so, dass diese Projekte auch im Theaterbereich dann eher die Räume viel mehr einnehmen als dann behinderte einzelne KünstlerInnen. Weil die werden dann weniger gebucht, dann wird lieber die größere Organisation oder das größere Kollektiv gebucht, das ja schon mit so vielen Theaterhäusern gearbeitet hat und man hat ja so tolle Erfahrungen mit denen gemacht. Ja, obwohl es halt behinderte ExpertInnen schon bereits dafür gibt, die auch ihren Lebensunterhalt damit zahlen, verdienen, und die werden dann nicht mehr gebucht. Das ist absolut problematisch. Ansonsten habe ich auch ein, zweimal jetzt gesehen, dass Schauspielschulen auch ausgeschrieben haben, dass sich behinderte Leute auch melden können, bewerben können, wo ich mir aber auch sicher bin, dass es dann eher nur so um Gebäudezugänglichkeit nur geht. Also RollifahrerInnen sind dann willkommen, aber so im Lehrplan wird die Barrierefreiheit, glaube ich, nicht dann bearbeitet. Also ich glaube, es gibt dann trotzdem immer noch die Fechtkurse, wo die behinderte Person dann noch mal mehr Sprechtraining hat oder so. Also sowas kann ich mir vorstellen. Anstatt dann die Person Fechten im Rolli lernt. Also weißt du, wie ich meine?
Ja, ja,
ja.
Ich weiß, dass es an der Otto-Falkenberg-Schule in München einen Schauspieldozenten und gleichzeitig Diversity-Beauftragten, das schöne Wort, gibt, mit dem ich mal Kontakt hatte, weil er mit einer Freundin von mir befreundet ist. Und der mich angesprochen hatte, er ist dafür zuständig, eben vor allem marginalisierte Gruppen anzusprechen und zur Bewerbung zu ermutigen. Und ihm ging es eben vor allem auch darum, Menschen mit körperlicher Behinderung, aber immerhin, auch anzusprechen und zu ermutigen, sich zu bewerben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die auch, kommen die dann auch zu den, ich sag mal in Häkchen, regulären Aufnahmeprüfungen. Also da ist jetzt nicht irgendwie extra und wir nehmen dich dann, damit wir jemanden haben und so. Also da scheinen Sachen zu passieren. Ich kann das nicht bewerten, inwieweit das gut oder schlecht ist an der Schule, aber fand es schon gut, dass der einfach Leute angeschrieben hat, um zu sagen, kannst du mir helfen, über welche Kanäle ich diesen Aufruf spreaden kann und so. Ne? Das,
ja, ich habe damit immer große Probleme, wenn irgendwelche Institutionen auf mich zukommen und sagen, hey, kannst du uns die Kontakte verschaffen? Kannst du deine Reichweite nutzen? Und ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, ohne dass ich jemals in dieser Schauspielschule dann war und gesehen habe, wie das da abläuft, da irgendjemanden hinzuschicken, weil ich von meinen nicht behinderten KollegInnen schon weiß, wie Schauspielschulen, was da alles so abgeht.
Ja, ja. Genau.
Und das ist auch schon nicht geil. Es ist so beschissen, wenn ich das so sagen darf. Und da noch dann irgendwie meine Crip-Friends hinzuschicken, nope.
So, wir kommen zum zweiten Spiel. Wir gehen jetzt imaginär auf die Bühne und spielen sozusagen Impro-Theater. Ja. Das Spiel heißt Ändere deine Form. Oh Gott. Und es geht darum, verschiedene Aggregatzustände anzunehmen. Also das wird für dich was Leichtes sein, weil Wandelbarkeit ja dein Herzensthema ist.
Pressure is on.
ich fahre den Jingle ab und stelle dir Fragen und dann wirst du schon merken, worauf das hinausläuft.
Okay.
Ganz schön wild. Ändere deine Form.
Was wärst du, wenn du ein Gefühl wärst?
Oh, ich wäre Liebe.
Oh, oh.
Ich wäre Liebe. Ja.
Ja, warum?
Weil das so facettenreich ist, also von diesem total Beflügelten auch mal zu diesem Herzschmerz hin. Also ich glaube, dass das viel so abdeckt, was mir wäre nie langweilig damit. So, ja.
Wenn du eine literarische Figur wärst, welche?
Momo. Ich wäre Momo. Definitiv. Ja.
Bei uns am Schauspiel Hannover wird jetzt Momo gespielt. Mhm. Ich gehe im Dezember auch hin.
Viel Spaß.
Ja, und es klingt jetzt wild, wenn ich das sage, aber ich fand es richtig schön. Es ist eine schwarze Schauspielerin, die Momo spielt. Und ich dachte so, ja, es ist so das Kinderweihnachtsstück und alle gehen dahin. Es ist auch so teuer und naja. Ja. Und die machen hier eh schon immer geile Produktionen. Und dann dachte ich so, ja, cool. Also danke.
Nice.
So, aber bin für gespannt mich war, auf den Rest. So.
Für mich war tatsächlich Momo immer schon schwarz.
Ja, genau, deswegen.
Ja,
also es ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Geil. Ich habe mich lange nicht getraut, das jetzt nochmal zu lesen, weil ich glaube, dass ich da auch Sachen drin finden werde, die ich wild finde. Ja, aber genau, Momo war für mich immer schwarz und dann auch zu sehen in dieser Theaterproduktion ist das auch so, dachte ich so, ach cool.
Nice. Mega. Ich hoffe, es ist eine schöne Erzählung.
Ja, das hoffe ich auch. Wenn du ein Musiktitel wärst, welcher?
Irgendein Titel von Frank Ocean.
Was ja zum Gefühl der Liebe passt auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, okay. Pink and White, ja.
Ja. Dann sind wir schon fertig mit dem Spiel und das kommen zu unserem dritten Teil. Wir haben jetzt ganz viel über die produzierende Seite gesprochen und noch nicht so viel über das Publikum.
Mhm.
Und ich erinnere mich an eine kleine Story. Ich habe hier in unserem Ablaufplan, habe ich reingeschrieben, Ninja, Doppelpunkt, kurze Story zur Republika. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte. Ich saß vor vielen, vielen Jahren bei der Republika auf einem Panel, wo es auch um Diversität im Fernsehen ging. Und da stand dann eine Dame auf, die sich als Redakteurin beim WDR, so viel kann ich glaube ich sagen, vorstellte.
Mhm.
Und die sagte dann, das sei ja alles ganz schön und gut, was wir hier erzählen. Also es ist aber auch bestimmt 10 Jahre her. Ich denke trotzdem, dass sich nicht viel daran verändert hat. Aber die Leute würden solche Sachen, also behinderte Menschen, solche Sachen
ja.
Nicht sehen wollen. Also das ist halt schön, wenn ein Kai Pflaume dann zur Weihnachtszeit mal mit behinderten Kindern irgendwie was macht oder so.
Mhm.
Nichts gegen Kai Pflaume.
Mhm.
Ich finde, der macht das gut, aber ne? So, das war so ihr Beispiel. Aber ansonsten würden die Leute das nicht sehen wollen. Und da habe ich gesagt, naja, ich glaube auch nicht, dass jemand morgens aufsteht und denkt, was ich schon immer mal sehen wollte, ist ein Bauer, der sich eine Frau sucht mit Kamerabegleitung. Und trotzdem werden solche Sachen ja produziert. Und trotzdem gucke auch ich mir teilweise sowas an, ja.
Mhm.
Also ist es ja alles irgendwie auch eine Sache der Gewohnheit. Und wenn man sich nie traut, was du vorhin auch schon gesagt hast, das anzufangen, dann kann man immer sagen, ja, die Leute wollen das nicht sehen.
Ja.
Glaubst du, das breite Publikum ist bereit für Diversität und Inklusion oder ist das schon grundsätzlich die falsche Frage?
Das ist, glaube ich, die falsche Frage. Ich glaube eher, dass die Medien formen, was die Menschen dann konsumieren.
Ja.
So. Das ist eher so rum, glaube ich. Und natürlich musst du dann auch gucken, wie du erzählst, wenn du wie bis heute erzählst, was für ein schweres Schicksal behinderte Menschen haben. Ich hätte auch keinen Bock, mir das jeden Tag zu geben. In dieser Erzählung. Weil ich als Konsumentin natürlich Bock auf authentische Stories habe, auch authentische Erzählungen habe. Und so wie mir das draußen passiert, dass ich, was ich für Blicke bekomme, also wir werden ja angestarrt, fast mit den Blicken durchlöchert, weil diese Menschen so neugierig sind, wie unsere Körper funktionieren und wie wir Dinge bewältigen und so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das deutsche Publikum behinderte Menschen im Fernsehen sehen will.
Aber
absolut.
Auf welche Art und Weise?
Genau, die Art und Weise ist die Frage. Ja.
Würdest du schon sagen, dass eher die Produktionsseite, sowohl bei Theater, Film, Fernsehen, in der Machtposition ist oder eher das Publikum, ja nicht hingehen kann oder abschalten kann?
Nee, die Produktionen sind natürlich auf der Machtseite. Die entscheiden, was passiert, wie wir entertained werden. Und wir haben ja dann eine Auswahl von Unterhaltungsshows und Sendungen und Serien. Aber wir erfinden ja nicht etwas, womit wir unterhalten werden wollen, sondern es gibt eine gewisse Palette und von dem suchen wir uns was aus. Ja.
Wir erfinden mal was. Hast du denn schon über einen Rollenwechsel zur Drehbuchautorin oder Produzentin nachgedacht?
Also meine Stärke ist tatsächlich nicht das Schreiben. Ich bin da wirklich eher die ausführende Position und die Erzählposition. Aber ich könnte mir das unglaublich gut vorstellen, mit an so einer Serie zu arbeiten als kreativer Kopf oder halt als ausführende Position dann. Auch irgendwie eine Show zu moderieren, kann ich mir mega gut vorstellen. Oder irgendwie, dort stattzufinden. Absolut. Und dann auch nicht alleine, sondern mit anderen behinderten Personen. Weil ich habe die Schnauze voll. Ich will nicht mehr allein in diesen Räumen sein. Ja, ich habe wirklich die Schnauze voll.
Gibt es eine Geschichte, von der du sagst, die würde ich gerne mal selber erzählen?
Meinst du jetzt als Schauspielerin?
Ja.
Also jetzt keine konkrete Geschichte, aber auf jeden Fall so eine unabhängige, starke Rolle, die aus wirklich vielen Teilbereichen ihres Lebens erzählt wird und halt nicht nur aus dieser einen Perspektive, nicht nur aus der einen Identität heraus, sondern was aber auch nicht bedeutet, dass ich jetzt nur die Superstarke sein wollen würde, sondern auch die zerbrechliche Seite oder ein bisschen so die verletzlichere Seite, aber so erzählt, dass es nicht in ein Mitleid rutscht, sondern in ein Mitgefühl. Also so, wie wenn ich bei jeder anderen Figur mitheulen würde, weil ich dieses Gefühl kenne, und nicht, oh nein, die muss ja so ein schreckliches Leben haben und deswegen flenne ich los. So, ja. Genau, also so eine vielseitige Person oder die eine Person, die eine Rolle, die vielseitig erzählt wird.
Wir kommen zur letzten konkreten Frage. Wo hast du das Gefühl, auf welcher Plattform, Bühne, Film, Social Media, wie auch immer, entfaltest du mit den Themen, die du so machst, am meisten Wirksamkeit?
Boah, das ist voll die schwierige Frage, weil ich frage mich schon immer so, was ist eigentlich so die Essenz von dem, was ich tue? Oder das, was kommt davon an und wie kommt es an? Weil meine Intention ist ja meistens so, hey, beschäftigt euch mit diesen diskriminierenden Strukturen. Und es ist ja auch total oft so, wenn ich zum Beispiel Social Media konsumiere, dann sehe ich ja auch Bildungsarbeit von anderen Bereichen. Und bei mir ist es meistens so, dass das einen Denkanstoß gibt und dass das irgendwie in meinen Alltag mit einfließt. Und ich frage mich immer, hat meine Arbeit auch diese Wirkung?
Mit Sicherheit.
Ja, danke. Aber ja, ich bin mir dessen wirklich nie so sicher.
Ja. Was können wir in nächster Zukunft von dir erwarten? Kannst du schon irgendwas verraten, was so kommt, was du machen wirst? Wann läuft deine Sendung auf Sat.1?
Ja, da müssen wir einmal die Leute von Sat.1 fragen. Wir bombardieren jetzt alle mit E-Mails Sat.1 zu, dass es unbedingt eine Sendung mit einem behinderten Host geben soll. Oder einer Serie, die Ninja schreibt. Was kann man gerade erwarten? Also ich probe an der Comedia Köln gerade für das Weihnachtsmärchen, das heißt Balkis, eine magische Reise. Dann bin ich nächste Woche bei der Anstalt zu sehen. Also ich glaube, das ist dann der 13. oder 14.11. Da wird es ausgestrahlt. Ja, was mache ich noch? Ich glaube, nichts, was die Öffentlichkeit betrifft.
Das ist schön. Ja, Kybra, vielen, vielen Dank bis hierhin für deinen Besuch. Wir laden unsere GästInnen zum Abschluss immer ein, unser akustisches schwarzes Brett zu nutzen. Also wir geben dir Raum für deine Botschaft. Du kannst für Institutionen, für Leute, für irgendwas Werbung machen. Du kannst sagen, was du schon immer mal sagen wolltest. Du kannst wütend sein, was auch immer. Alles, was du erwähnst, wo du sagst, das ist wichtig und toll, das können wir auch in den Shownotes verlinken. Und ich würde den Jingle abspielen und dann bist du dran.
Oh ja, okay.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Ich Ich möchte gerne Werbung machen für Pop und Pasta. Das ist eine Kochsendung mit Sayoa Alvarez und ganz, ganz tollen GästInnen. Am 3.12. bin, glaube ich, auch ich zu Gast. Aber neben mir sind zum Beispiel auch Ebo, El Hotzo, Raul Krauthausen, Sophia Neises und viele weitere tolle
Suki
GästInnen.
Suki war auch schon da, habe ich gesehen.
Suki war auch schon da. Ja, schaltet unbedingt auf Twitch Pop und Pasta ein.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Kybra. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und,
danke für die Einladung, Ninja. Ja. Und danke für den nice Talk mit dir.
Ja, danke dir auch. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Und zwischendurch könnt ihr ja mal auf vetomac.de gehen oder bei Instagram vorbeischauen. Und wir freuen uns auch über Bewertungen dieses Podcasts oder wenn ihr hier dieses Glöckchen setzt, um euch erinnern zu lassen. Ihr wisst Bescheid. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.